Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Heute melden wir uns wieder aus dem Studio der COMT, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind Dr. Simone Behrens und
Dr. Lydia Kogler
vom Standort Tübingen und wir moderieren heute als Early Career Scientist, also ECS, den Podcast Inside DZPG Mind Matters. Wir interviewen für Sie und euch bekanntermaßen interessante ECS aus allen Standorten zu sich und ihrem beruflichen Engagement und dann auch noch zu ihrer DZPG-Forschung. Wir nehmen die heutige Folge am 15. Mai auf. Wir haben heute Dr. Corinne Neukel vom Standort Mannheim-Heidelberg-Ulm aus Heidelberg zugeschaltet. Corinne, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Hallo.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte dich zunächst als Person ein bisschen näher vorstellen. Corinne hat Psychologie in Heidelberg und Padua studiert und in Heidelberg auch promoviert. Schwerpunkt ihrer Promotion war die Frage, wie Gewalterfahrungen über Generationen hinweg weitergegeben werden. Seit 2024 habilitiert Corinne ebenfalls in Heidelberg. Sie ist Expertin für neurowissenschaftliche Erforschung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie untersucht, warum manche Menschen in sozialen Beziehungen andauernd Konflikte erleben und wie Psychotherapie dabei helfen kann, diese Konflikte zu reduzieren und die Reaktionen auf schwierige Situationen zu verbessern. Corinne ist aber nicht nur Wissenschaftlerin, sie ist auch approbierte Psychotherapeutin. Neben ihrer Forschung leitet sie aktuell die Spezialambulanz für Menschen mit Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen am Uniklinikum in Heidelberg. Da dachten wir, damit steigen wir heute gleich mal ein und sprechen in unserer ersten Folge über diese Doppelrolle und was das für dich bedeutet. Corinne, du bezeichnest dich auch selbst als Clinician Scientist. Was bedeutet das denn eigentlich für dich?
Ja, das bedeutet für mich eigentlich genau das, was du einleitend so zusammengefasst hast, dass man sowohl klinisch direkt mit PatientInnen als auch in der Forschung arbeitet. Und nicht nur, dass man das macht, sondern also für mich bedeutet es schon noch, dass ich das gegenseitig befruchtet, ist ein komisches Wort. Mir fällt kein besseres ein gerade. Also, dass sich das ja auch gegenseitig beeinflusst und man da Informationen rauszieht. Ja.
War das für dich eine bewusste Entscheidung, dass du so arbeiten möchtest oder hat sich das irgendwie so entwickelt? Wie war der Weg dahin?
Ein bisschen beides. Also, ich habe gestartet nach dem Studium mit eben einer Promotionsstelle, einer 50%-Stelle in einem Projekt, wie wir das viele kennen, ne? Und habe parallel auch die Ausbildung zur Psychotherapeutin begonnen, habe das also immer parallel verfolgt. Das heißt, eigentlich habe ich immer beides gehabt schon, also auch in dieser Ausbildungsphase und habe dann irgendwie auch so gemerkt, ich möchte das auch beides weiter. Also ich glaube, es hat sich so ein kleines bisschen so ergeben und dann war es aber schon auch jetzt eine sehr, ja beides, auch eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe dann genau nach der Approbation habe ich das sogar auch so 50-50 aufgeteilt gehabt, dass ich also 50% auf einer Station gearbeitet habe hier in der Klinik, 50% in der Forschung. Das geht natürlich insofern auch gut, ne, die Möglichkeit, weil das beides unter einem Dach ist hier in Heidelberg an der Klinik. Und habe aber, muss ich auch ehrlich sagen, gemerkt, dass diese 50-50-Aufteilung, das war nicht so ganz zufriedenstellend. Also ich wollte das beides machen und ich habe das auch eine Weile probiert und habe aber gemerkt, 50-50, das geht nicht auf. Klar, ich mache meine Arbeit irgendwie so, da bleibt nichts liegen, aber ich war nicht so richtig zufrieden und habe auch nicht bei beiden nicht das Gefühl gehabt, dass ich dem so ganz gerecht werde. Und habe da dann wirklich auch, bin sehr in mich gegangen, habe überlegt, wie mache ich das, setze ich einen Schwerpunkt, lasse ich eins ganz. Das war aber irgendwie auch keine Option, weil ich das beides so wichtig finde und konnte dann den klinischen Anteil reduzieren. Und das ist bis heute so, dass ich einen klinischen Anteil von 25% hat und einen Schwerpunkt aber in der Forschung. Mhm. Und das ist eine Aufteilung, die mich persönlich zufriedener macht und die, ja, ich glaube auch meine Arbeit ja noch stärkt. Also so ja. Funktioniert
das heißt,
irgendwie besser.
Bist du jetzt einen Tag in der Ambulanz und den Rest der Woche machst du Forschung oder wie hast du das zeitlich aufgeteilt?
Es sind zwei Nachmittage, die ich in der Ambulanz bin. Passt auch ganz gut, weil das ambulante PatientInnen sind, die irgendwie dann auch ganz gut nachmittags reinkommen können, wenn die auch arbeiten. Und klar, natürlich ist es mit zwei Nachmittagen nicht nur getan, da kommt auch mal eine Mail zwischendurch oder ein Anruf. Ich bin ja auch als Leitung noch zuständig, wenn jetzt eine Kollegin eine Rückfrage hat zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen sind es die zwei Nachmittage mit PatientInnen, einer Gruppe und Teambesprechung.
Mhm. Das heißt, ihr habt in der Ambulanz nicht nur Erstgespräche, ihr bietet auch tatsächlich ein bisschen Behandlung an?
Genau, also wir ersetzen keine ambulante Psychotherapie, aber wir sind als Spezialambulanz in der Behandlung, das ist intensiver als jetzt reine psychiatrische ambulante Behandlung. Wir sind sowas dazwischen.
Mhm. Beeindruckend, toll.
Du entwickelst ja tatsächlich auch im Rahmen deiner Forschung, wenn ich das richtig verstanden habe, psychotherapeutische Interventionen für genau diese Patientengruppe. Wie hast du den Eindruck, du sagtest ja eben, es befruchtet sich sozusagen ein bisschen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie lernt das eine vom anderen Setting?
Mhm. Ja, das ist mir tatsächlich was total Wichtiges und was ich so schätze irgendwie an diesem beides zu haben. Also dass ich nicht nur klinisch forsche, sondern auch sehe, okay, was kommt bei PatientInnen an und auch, na, welche Schwierigkeiten gibt's denn, die man mal sich anschauen könnte? Ja, ich muss da häufig an meine PatientInnen tatsächlich auch denken, wenn ich über so, ich beschäftige mich ja in der Forschung auch mit so zugrunde liegenden Mechanismen von Schwierigkeiten und Funktionseinschränkungen. Und das sind natürlich auch Funktionseinschränkungen, die ich bei meinen PatientInnen sehe und worüber ich mit denen rede und die mir auch irgendwie berichten, weshalb sie das Gefühl haben, dass sie diese Schwierigkeiten haben. Und das fließt dann schon auch in die Überlegung, okay, was sollte ich mir denn mal anschauen oder was könnte noch eine Rolle spielen? Und wie operationalisiere ich das? Fließt das auf jeden Fall ein, ja. Und andersrum, ne, habe ich durch diese Forschungsperspektive da schon auch ich würde schon sagen, dass ich da ein sehr klares Bild dann auch drauf habe, wie ich Therapie gestalten möchte auf Grundlage von auch wissenschaftlichen Erkenntnissen und die ich schon auch einfließen lasse.
Also Stichwort Translation, wie man deine Erkenntnisse dann zurück in die Anwendung bringen kann. Hast du da vielleicht sogar ein konkreteres Beispiel, wo dir das mal sehr bewusst geworden ist vielleicht?
Ich beschäftige mich ja zum einen in der Forschung gerade auch bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen in einem neuen Projekt auch transdiagnostisch mit aggressiven Verhaltensweisen. Da haben wir auch eine große Studie zugemacht, nein, eigentlich erst eine Pilotstudie aktuell läuft, die konfirmatorische multizentrische Studie zu so einem mechanismusbasierten Anti-Aggressionspsychotherapie, die eben auf diesen Mechanismen, die zu Aggression führen können, aufbaut und diese spezifisch adressiert. Und die habe ich zum Beispiel schon auch im Kopf, auch wenn ich in der Ambulanz Menschen sehe mit diesen aggressiven Verhaltensweisen. Also so fließt das, ist das in der klinischen Studie, in der Forschung und fließt aber auch so ein bisschen bei mir schon so in den direkten Kontakt ein. Und das wird auch immer wieder so bestätigt. Also vielleicht so ganz konkret mal ein Beispiel. Also eine dieser zugrunde liegenden Mechanismen ist so eine Bedrohungshypersensitivität. Also dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch Menschen, die belastende, traumatische Erfahrungen der eigenen Kindheit gemacht haben, sehr stark und schnell auf eine wahrgenommene Bedrohung reagieren. Das kann eine echte Bedrohung sein, das kann auch manchmal eine wahrgenommene Bedrohung sein, weil wir zum Beispiel ja auch aus der Forschung wissen, dass Menschen eben mit so einer Erkrankung auch zum Beispiel neutrale Gesichter ganz häufig auch eben nicht als neutral, sondern als ärgerlich einschätzen. Und das wird eben adressiert in dieser Therapie. Und ich muss da auch immer zum Beispiel, das wieder so, wie ist mein klinischer Kontext, an eine Patientin denken, die mir dazu mal ein Meme geschickt hat. Und das war so ein Meme, wo auch eigentlich so ein neutraler Gesichtsausdruck gezeigt wurde. Und ich kriege jetzt den Spruch leider nicht mehr ganz zusammen, aber es stand so drunter so, ah ja, der ist auch gegen dich oder so ähnlich, ne? Also das ist so, ja, da sieht man, und das hat mich auch, naja, es hat mich nicht gefreut, dass sie das so erlebt. Das willst du nicht falsch verstehen, aber ja, es hat mich auch so gefreut, dass sie eben mir so ein Meme schickte und sagte, hey, das ist eben schwierig und dass wir das eben auch adressieren in der Therapie. Also auch die Rückkopplung.
Also dass die Forschung tatsächlich auch zum Lebensalltag der Patientinnen passt, sogar zu den Themen, die sie proaktiv mit einbringen.
Genau.
Mhm. Ah, danke Corinne für die Erklärung. Jetzt hattest du ja auch noch konfirmatorische multizentrische Studie erwähnt, die ja gerade für so, wenn mehrere Standorte beteiligt sind, vielleicht auch wichtig ist zu erklären. Das heißt, ihr hattet zuerst in einer Pilotstudie Daten erhoben und wollt die jetzt nochmal in mehreren Studienzentren, in mehreren Standorten bestätigen, was ihr in der Pilotstudie schon erfasst habt. Stimmt's?
Ja.
Ich hätte da direkt eine Frage an dich dazu. Ich war letzte Woche auf einer Konferenz und da war ein Vortrag zu Aggression. Und die haben auch tatsächlich gezeigt, dass psychisch kranke Menschen eher diese reaktive Aggression zeigen, statt die proaktive als Aggressor, sondern einfach darauf reagieren, wenn sie sozial angegriffen werden. Das war auch super spannend.
Ja, richtig. Und da spielt natürlich diese wahrgenommene Bedrohung eine riesige Rolle, ne? Also Ärger und Angst können ja zu aggressivem Verhalten führen, ne? Und das ist eben diese reaktive Aggression. Proaktive Aggression beschreibt ja so dieses, okay, ich setze die ganz gezielt ein, um irgendwie ein Ziel von mir zu erreichen. Das muss ja auch nicht immer schlecht sein, aber ne? Ja. Aber diese reaktive ist eben die, okay, ich reagiere auf eine Gefahr zum Beispiel oder auf eine Bedrohung oder jemand nimmt mir was weg oder so.
Ja, und ist ja auch ein guter Schutzmechanismus, ne? Also ist ja Selbstschutz dann auch eigentlich, ja, den die Patientinnen hier anwenden.
Ja, absolut. Aggressives Verhalten ist manchmal ja auch wichtig oder richtig oder bringt oder lässt einen auch für was kämpfen.
Ja.
Ich glaube, es wird zu einem Problem, wenn es nicht mehr gesteuert werden kann und zu wirklich auch schwerwiegenden Verhaltensweisen führt. Und auch, wenn das Verhalten eigentlich nicht in die Situation passt. Also wenn ich auf eine Gefahr, ja, reagiere, weil ich eine ganz hohe Bedrohungssensitivität habe, so eine Bedrohungshypersensitivität eigentlich, und quasi zu schnell drauf reagiere. Und dann, sei das nur in Freundschaften zum Beispiel, das berichten PatientInnen zum Beispiel auch, in Freundschaften schnippisch, schnell angegriffen reagiere, vielleicht irgendwie die, ja, sogar auf Abstand gehe, bis hin zu abbrechen. Und das Verhalten passte aber eigentlich gar nicht, weil das war gar nicht als Bedrohung gemeint von der anderen Person. Und dann wird es natürlich zu einem Problem im Alltag für, ja, die Betroffenen.
Ja, das stimmt.
Ich habe noch mal eine bisschen strukturbezogenere Frage an dich. Und zwar sagtest du ja, als du versucht hast, dich einzurichten, approbiert in deiner Tätigkeit als Clinician Scientist, war das eine Herausforderung, eine für dich gut passende Arbeitsteilung zwischen den beiden Bereichen zu finden und auch die passenden Settings dazu? Ich kann mir vorstellen, das war tatsächlich sogar die Hauptherausforderung oder ist die Hauptherausforderung, weshalb das manchmal eben gut funktioniert und manchmal nicht ganz so gut. Hast du Empfehlungen oder Tipps oder allgemeinere Regeln für dich ableiten können, was du glaubst, was einfach gut klappt? Oder würdest du sagen, es ist eine total individuelle Geschichte?
Gute Frage. Muss ich, glaube ich, auch kurz nachdenken. Also ich weiß nicht, ob das für alle gilt. Aber ich erinnere mich auch, dass ich auch noch so während meiner Doktorandinnenzeit auf so einer Summer School war und da war auch jemand, der klinisch und in der Forschung arbeitete. Auch nicht nur einmal. Ich habe da mehrere Leute gefragt, immer noch so nach diesem goldenen Mittelweg gefragt. Und alle haben mir eigentlich damals schon gesagt, den gibt's nicht. Sie haben den bisher nicht gefunden. Und dann habe ich das mit dieser 50-50-Lösung ja auch probiert und ich habe ihn, muss man ehrlich sagen, auch nicht gefunden. Ne?
Ja.
Also ich glaube, was ich daraus jetzt ableiten würde, ist, vielleicht muss man schon einen Schwerpunkt setzen auf die eine oder die andere Seite. Und sei das eben durch, wie das jetzt bei mir ist, durch, ja, eine Aufteilung von dieser Prozentzahl der Arbeitszeit. Das macht ja schon einen Schwerpunkt, ne? Dass man für eins auf dem Papier auch mehr Zeit hat. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das nicht für alle anwendbar, aber das ist so meine Erfahrung, so, dass diese Schwerpunktsetzung schon dann hilfreich war.
Und es ist ja aber auch schon, oder, das, vielleicht eure Meinungen dazu auch einzuholen, also gerade dieses Clinician Scientist oder diese Überlappung von klinischer Ausbildung und Forschung hat ja den extrem hohen Vorteil auch für die Weiterentwicklung, gerade bei dir mit den Interventionen. Das heißt, du entwickelst ja Interventionen auf dem neuesten Stand der Forschung und im Austausch mit den Patientinnen, vielleicht auch dem persönlichen Austausch, aber deinen Erfahrungen, die du aus der klinischen Arbeit mitnimmst, ne? Also diese Zusammenarbeit oder Überlappung oder Zusammenfügen von klinischer Arbeit und aktuellem Stand der Forschung ist ja super, hat ja nur Vorteile.
Und ich denke auch für die verschiedenen Settings wahrscheinlich. Also genau wie du es beschrieben hast, du bringst halt innovative Ideen aus der Forschung direkt mit rein. Im Gegenzug kannst du deine Forschungsideen immer direkt nochmal abgleichen, ob die überhaupt noch was mit der Erlebenswelt deiner Zielgruppe zu tun haben und nicht einfach nur auf Ideen basieren, die man irgendwo mal gehört oder gelesen hat.
Ja, total. Danke für die schöne Zusammenfassung, Simone. Ja.
Denkst du, dass das DZPG als Netzwerk Möglichkeiten hat, Clinician Scientists wie dich zu unterstützen?
Das DZPG spezifisch jetzt?
Wüsste ich jetzt
tatsächlich spontan nicht. Also wie schon gesagt, ich glaube, diese, dass beides unter einem Dach zu haben, ist natürlich hilfreich. Also, dass ich nicht jetzt einen Tag woanders hinfahren muss oder sowas.
Kurze
Kann Wege auf der anderen Seite vielleicht auch wieder Vorteile haben, wenn man eine noch klarere Trennung von beiden Rollen hat. die jetzt, ne, bei mir dann schon nicht immer, also ich bin ja einfach da, also bin ich auch klinisch erreichbar, ne? Und im DZPG, naja, ich glaube, als Struktur ist es ja schon eine Struktur, die ganz viel Wert darauf legt, dass wir eben diesen Translationsprozess machen, ne? Also, dass wir die Grundlagenforschung und die Erkenntnisse, die wir haben, dass die überführt werden in Interventionen und dass die in die Anwendung kommen, auch an unterschiedlichen Standorten. Also von daher würde ich sagen, dass das schon, weiß nicht, ob die jetzt einen klinischen Scientist speziell unterstützt dadurch, aber das ist auf jeden Fall eine total gute Grundlage, um so zu arbeiten in dem Netzwerk. Auf jeden Fall.
Ihr untersucht mit vielen verschiedenen Zentren, ob es tatsächlich Effekte dieser Intervention gibt oder sowas. Ja. Und ich erinnere, es ist ja auch durchaus eines der Ziele, die wir im ICS-Board immer mal wieder diskutieren und wo wir überlegen, ob es Möglichkeiten gibt, wie strukturell irgendwie eine Atmosphäre des Wollens entstehen kann.
Genau, also das ist eine, das war vorher, da habe ich eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin mitgearbeitet gehabt, eine Pilotstudie, die quasi nur in Heidelberg lief. Förderung zum Beispiel für Menschen, die viel klinisch arbeiten, die Befunde auch da eben stabil sind.
Ich habe zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Du hast ja einen Teil deines Studiums in Italien verbracht und sagst über dich, dass du das beste Risotto Heidelbergs machst.
Ja.
Da müssen wir mal kommen.
Ihr seid herzlich eingeladen.
Ja, sehr gut.
Was hast du denn aus deinem Auslandsstudium eigentlich für deinen weiteren Weg mitgenommen?
Ich glaube, ganz viel an persönlicher Erfahrung und persönlicher Entwicklung. Gar nicht jetzt ganz spezifisch berufsbezogen, aber diese Erfahrung, in ein anderes Land zu gehen, wo ich auch wirklich fast nicht die Sprache konnte, bevor ich dahin bin. Da aber Anschluss zu finden, Leute kennenzulernen, den Alltag zu gestalten, und auch, ja, auch eine andere Lebensart kennenzulernen. Also zum Beispiel, wie wichtig das Essen ist, ne? Und welche Regeln man da zu beachten hat. Und dass das so was Soziales ist, wie man zusammenkommt. Ja, das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und so vom Studium her war das ganz spannend, weil in Padua, das ist, oh, ich weiß gar nicht, ob es heute noch ist, wahrscheinlich aber schon, das ist so die größte psychologische Fakultät Italiens. Und damals waren wir, glaube ich, in Heidelberg, wo ich studiert habe, so 400 Psychologiestudierende insgesamt. Und dort war das eine Riesenfakultät mit 4000 und wahnsinnig vielen Fachbereichen und einer riesigen Bibliothek. Also es war auch da nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und auch so von den Kursen, die man belegen konnte, das war zu dem Zeitpunkt, ich habe ja noch auf Diplom studiert, war das eben auch gar nicht so leicht, sich da was anerkennen zu lassen. Und dann habe ich irgendwie auch so gesagt, na gut, dann bin ich jetzt das Jahr hier, ich nutze es als Erfahrung. Ich belege einfach mal alle Kurse, die mich interessieren und egal, ob ich die dann anerkennen lassen kann, weil es ein Pendant dazu in Deutschland gibt oder nicht. Und habe da auch ganz viel inhaltlich einfach mitgenommen. Ich habe da das erste Mal von Biofeedback gehört zum Beispiel.
Also insgesamt ein, da reiht es sich wieder ein mit deiner heutigen Tätigkeit, ein starkes Plädoyer dafür, auch sich immer wieder aus der Komfortzone rauszubegeben und neue Erfahrungen zu sammeln, auch in unbekanntem Terrain. Ganz herzlichen Dank dir, Corinne, für diese Einblicke in deine Arbeit, insbesondere auch zwischen der wissenschaftlichen Forschung und der therapeutischen Praxis. Wenn jetzt jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte und mehr über dich oder diese Doppelrolle und deine Erfahrungen damit erfahren möchte, wie erreicht man dich? Einfach den Namen in eine Suchmaschine eintippen und dann kommt deine Mailadresse oder...
Ja, das müsste gut funktionieren. Da findet man dann mich auf jeden Fall.
Und wir stellen sie in die Shownotes vielleicht, ne?
Ja. Und ansonsten die DZBG-Mitarbeitenden vielleicht sogar über Folder Case. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, also danke dir jedenfalls, Corinne. Das war unsere heutige Folge von Inside DZBG Mind Matters.
Tschüss. Danke dir.
Danke euch.